Georg Christoph Lichtenberg steht im Zentrum einer öffentlichen Ringvorlesung an der Göttinger Georg-August-Universität. Wissenschaftler verschiedenster Fachrichtungen widmen sich in ihren Vorträgen den verschiedenen Facetten des Schriftstellers, Physikers und Aufklärers. Mit dabei sind unter anderem Philosophen, Kunsthistoriker, Literaturwissenschaftler, Historiker und Theologen. Zu hören sind die Vorträge nicht nur in der Aula am Wilhelmsplatz, sondern auch bei uns im Programm. Sie hören jetzt die Aufzeichnung des Vortrags »Dieses Blatt muss man ganz sehen. Lichtenberg zerlegt Hogarth« von Professor Dr. Arndt Beise von der Universität in Fribourg.
Ich begrüße Sie auch von dieser Stelle. Ich bedanke mich bei Herrn Hemmerlenkopf für die Vorstellung, bei der Akademie und der Universität für die Einladung. Und in der Tat, ich möchte heute über Lichtenbergs Hogarth reden. Im Frühjahr 1770 reiste der 27-jährige Lichtenberg als Begleiter englischer Studenten, die er in Göttingen hier also betreut hatte, aus der niedersächsischen Klein- und Universitätsstadt in die Hauptstadt Großbritanniens. Als er in der Nacht des 10. Aprils in London eintraf, musste er bemerken, dass hier um Mitternacht das Getöse auf den Straßen so groß war als an anderen Orten am hellen Mittage, wie er in seinem Tagebuch notierte. Eine Woche später hielt er die überwältigenden Eindrücke dieser Metropole in zwei Briefen fest. Es ist unglaublich, was die Menge von neuen Gegenständen, die ich nicht sogleich immer in meinem Kopf unterzubringen wusste, für eine Wirkung auf mich gehabt hat. Ich vergaß immer über das Letzte, das Erste völlig und lebe noch jetzt so wirklich in einer solchen Verwirrung, dass ich mich, der ich sonst mit kleinen Stadtneuigkeiten Bogen anfüllen könnte, in großer Verlegenheit befinde, aus London und aus dem Wust von Dingen, die ich sagen könnte, so viel klar zu bekommen, als zu einem kleinen Brief nötig ist. Lichtenberg verwirrte vor allem, wie er Christian Görtlob Heine gestand, auf der Straße das ungeheure Getöse überall und die Menge von neuen Dingen, wohin man nur sieht, das Gedränge von Chaisen und von Menschen. Als geborener Menschenbeobachter war er aber begeistert. Was für Gesichter ich da gesehen habe, lässt sich unmöglich beschreiben. Halbnackende Männer und Weiber, Kinder, Kaminfeger, Kesselflicker, Mohren und Gelehrte, Fischweiber und Frauenzimmer in großem Staat. Besonders frappierten ihn die außerordentliche Schönheit der Frauenzimmer und die Menge dieser Schönheiten. Auch die für ihn ungewohnt lockeren Sitten und der niedrige Preis der käuflichen Liebe. Niedriger als in der ganzen Welt, meinte er mit vermutlich vorgetäuschter Kennerschaft. Nachdem Lichtenberg sich recht müde vom Frauenzimmer geschrieben hatte, erklärte er dem Freund Johann Christian Dieterich: »Ich denke überhaupt, wenn man nicht lange hier bleiben kann wie ich, so ist besser zu gucken als zu schreiben.« Schon damals war ihm klar, dass er wieder nach London kommen müsste, um England, worunter er immer vorzüglich London verstanden hat, wirklich kennen und beschreiben zu lernen. 3 Jahre später konnte Lichtenberg dann tatsächlich einen weiteren Aufenthalt in London vorbereiten, den er seinem Arbeitgeber gegenüber mit der Vertiefung wissenschaftlicher Kontakte im Umgang mit Gelehrten und Erkenntnisse zur Verfertigung physikalischer Instrumente begründete. Der englische König Georg III. Als oberster Dienstherr Lichtenbergs, der ihn nach ihrer Begegnung 1770 zum außerordentlichen Professor dieser Universität ernennen ließ, genehmigte einen Zuschuss und die Reise, die dann aber nicht nur 4 Monate dauerte, wie Lichtenberg beantragt hatte, sondern 16 Monate. Sie sehen, auf die Einhaltung von Zeitplänen hat man damals noch nicht so penibel geachtet wie heute. Lichtenberg also traf am 27. September 1774 erneut in der englischen Kapitale ein. Diesmal lebte er nicht so eingeengt wie das letzte Mal als Hofmeister adliger Studenten in deren Familien, sondern genoss das Leben in der Weltstadt als Gast des Königshofs und auf eigene Faust. Über den zweiten London-Aufenthalt sind wir sehr viel besser unterrichtet als über den ersten. Denn er war nach England gegangen, um Deutsch schreiben zu lernen, wie er für sich selber festhielt. Und Lichtenberg hat geschrieben, für sich und für das öffentliche Lesepublikum. Abermals verschlug es ihm zu Beginn seines Aufenthalts fast die Sprache. Jedenfalls hatte er den Eindruck, dass er zwar den ganzen Tag mit allen Sinnen sperrweit offen durch die Stadt renne und Eindrücke sammle, doch wahrscheinlich 10 Jahre daran zu verdauen haben werde. Als Lichtenberg diese Bemerkung schrieb, hatte er jedoch auch schon jenen berühmten Brief nach Deutschland geschickt, der von der Literaturgeschichte als die älteste deutsche Großstadtbeschreibung rubriziert wurde. Ich lese ein kleines Stück daraus vor. Ein flüchtiges Gemälde von einem Abend in London auf der Straße. Ich will dazu Cheapside und Fleet Street nehmen. In der Mitte der Straße rollt Chaise hinter Chaise, Wagen hinter Wagen und Karren hinter Karren. Durch dieses Getöse und das Sumsen und Geräusch von Tausenden von Zungen und Füßen hören Sie das Geläute von Kirchtürmen, die Glocken der Postbedienten, die Orgeln, Geigen, Leiern und Tamburinen englischer Savoyarden und das Heulen derer, die an den Ecken der Gassen unter freiem Himmel kaltes und warmes Pfeil haben. Dann sehen Sie ein Lustfeuer von Hobelspänen etagenhoch auflodern in einem Kreis von jubilierenden Betteljungen, Matrosen und Spitzbuben. Auf einmal ruft einer, dem man sein Schnupftuch genommen, "Stop, Thief!" Und alles rennt und drückt und drängt sich, viele nicht um den Dieb zu haschen, sondern selbst vielleicht eine Uhr oder einen Geldbeutel zu erwischen. Ehe sie es sich versehen, nimmt sie ein schönes, niedlich angekleidetes Mädchen bei der Hand. Come, my lord, come along, let us drink a glass together, or I'll go with you, if you please. Dann passiert ein Unglück, 40 Schritte vor ihnen. God bless me, rufen einige, poor creature, ein anderer. Da stockt's und alle Taschen müssen gewahrt werden. Alles scheint Anteil an dem Unglück des Elenden zu nehmen. Auf einmal lachen alle wieder, weil einer sich aus Versehen in die Gosse gelegt hat. Look there, damn me, sagt ein Dritter und dann geht der Zug weiter. Da läuft alles. Niemand sieht aus, als wenn er spazieren ginge und observierte, sondern alles scheint zu einem Sterbenden gerufen. Das ist Cheapside und Fleet Street an einem Dezemberabend. Doch einer observierte trotzdem, eben Georg Christoph Lichtenberg, der in diesem Januar 1775 schon ein Buch voll Beobachtungen geschrieben haben will. Er habe nunmehr das Volk in London so ziemlich kennenlernen und versäume keine Gelegenheit, seine Kenntnis darin zu erweitern. In diesem Monat fällt in dem bis dato edierten Briefwechsel auch das erste Mal der Name von William Hogarth. Der englische Maler und Grafiker wird hier indirekt als Meister figurenreicher Kompositionen gelobt. Natürlich kannte Lichtenberg Hogarth schon vor seiner ersten Reise nach England, wie eine Sudelbuchnotiz aus dem Frühjahr 1769 belegt. In dieser aber figuriert Hogarth lediglich als Autor der Analysis of Beauty, deren Titelblatt Sie hier neben Hogarths Selbstporträt sehen, und als Erfinder einer wellenartigen Schönheitslinie, die Sie auch dort sehen. Als Erfinder dieser Schönheitslinie und als Autor der Analysis of Beauty war Hogarth seit den 1750er Jahren im deutschsprachigen ästhetischen Diskurs so präsent, dass Lessing 1754 in der Rezension der deutschen Übersetzung dieses Buches schon annahm, der Inhalt dieses Kunsttraktats sei den meisten sowieso schon bekannt. Kupferstiche von Hogarth hatte Lichtenberg vor seiner ersten Englandreise vielleicht noch gar nicht gesehen. 1772 bezeugt er dann die Kenntnis von Hogarths Popularität. Eine Notiz aus dem Jahr 1773 bezeugt, dass er schon Stiche gesehen hat, wenn auch offen bleiben muss, wie breit die Kenntnis des Werks war. Während seiner zweiten Englandreise dann rückte William Hogarth aber ein in Lichtenbergs Olymp seiner ästhetischen Götter. Er nannte ihn seither in einem Atemzug mit William Shakespeare, Henry Fielding oder David Garrick, dem großen Schauspieler. Alle drei Männer hätten ihre Kenntnis des Menschen wie der Welt in der einzigartigen Schule erworben, schrieb Lichtenberg, die er selbst gerade besuchte. London, meine ich, wo ein Mann mit solchem Talent zur Beobachtung seinen Erfahrungssätzen in einem Jahre leicht eine Richtigkeit geben kann, wozu kaum in einem Städtchen, wo alles einerlei hofft und fürchtet, einerlei bewundert und einerlei erzählt und wo sich alles reimt, ein ganzes Leben hinreichend wäre. Als Lichtenberg im Dezember 1775 von London zurück nach Göttingen reiste, hatte er 2 große Koffer im Gepäck, voll Zeug, Kupferstiche, Bücher und Lumpen, englische und deutsche, wie er nach Hause meldete. Darunter das gesamte grafische Werk von William Hogarth, soweit es bei seiner Witwe in Chiswick noch erhältlich war. Diese Sammlung ergänzte er dann im Laufe des folgenden Jahres noch durch 14 weitere antiquarisch erworbene Kupferstiche, sodass er dann eine ziemlich vollständige Sammlung besaß. Abgesehen von einer Reise 1776 nach Hannover und einer 1778 nach Hamburg verließ Lichtenberg nach seiner Rückkehr Göttingen und dessen engere Umgebung nicht mehr. Er spottete über eine solche Eingezogenheit. Ein Mädchen, 150 Bücher, ein paar Freunde und ein Prospekt von etwa einer deutschen Meile im Durchmesser war die Welt für ihn. Aber Lichtenberg konnte sich schadlos halten mit seiner Sammlung hogarthischer Kupferstiche. Auch nachdem er die Sammlung, vielleicht aus Geldnot oder weil ihm die Besucher, die sie sehen wollten und deshalb unaufhörlich bei ihm einsprachen, allzu lästig geworden waren. Also auch nachdem er die Sammlung der Universitätsbibliothek verkauft hatte, durfte er sich seinen alten Freund zuweilen wieder auf seine Stube kommen lassen, wie er es ausdrückte. Und dann reiste Lichtenberg wieder in die weite Welt, beziehungsweise in die große Stadt, wie sie sich in den Kupferstichen darstellte. Seine Betrachtungen der Bilder gleichen dem Eintauchen in den Schauplatz eben einer Reise durch das von Hogarth dargestellte London. Goethe gegenüber bezeichnete Lichtenberg seine Erklärungen ausdrücklich als seine Exkursionen. Abermals läuft der Betrachter mit allen Sinnen sperrweit offen durch die große Stadt und observiert. Mein Kollege Peter Brenner hat Lichtenbergs ausführliche Erklärung der hogarthischen Kupferstiche daher einmal ganz treffend eine Ersatzform des Reiseberichts genannt. Bei seinen Erkundungsgängen nimmt der Erklärer seine Leser mit und stellt sie mitten in das Getöse, wie Lichtenberg es auch in dem zitierten Brief über das Geschehen auf Cheapside und in Fleet Street im Dezember 1774 gemacht hatte. Lichtenbergs allererste Bildbeschreibung, mit der 1783 seine über viele Jahre im Göttinger Taschenkalender gegebenen Erklärungen anhebt, beginnt medias in res, in der Gegenwart des aktuellen Geschehens. Die Heldin des Stücks, ein unschuldiges Mädchen und die Tochter eines armen Dorfpredigers, kommt soeben mit dem Yorkschen Postwagen an. Während der gute Alte die Adresse eines Empfehlungsschreibens an einen vornehmen Geistlichen, den hochwürdigen Vater in Gott NN, in London studiert. Hier ist die Adresse zu lesen, vielleicht nicht für jeden von Ihnen. Fällt seine arme Tochter ohne Adresse einem nicht sehr ehrwürdigen Vater im Satan, dem berüchtigten Obristen Charters, in die Augen. Das ist nämlich, wo ist er? Hier. Das ist nämlich der Mann mit den verwachsenen Beinen, der in einer bedenklichen Stellung aus der Tür des Wirtshauses kommt. In diese Vergegenwärtigung des Geschehens, in dieser Szene, schaltete Lichtenberg dann Abschweifungen ein, die ihrerseits mit gelehrten und mehr oder weniger witzigen Anspielungen gespickt sind. In dem gerade zitierten Beispiel folgt auf die Nennung des Yorkschen Postwagens diese Passage. Diese Wagen, die man von den vortrefflichen Postkutschen wohl unterscheiden muss, sind äußerst wohlfeil und elend. Man kann sich kein erbärmlicheres Fuhrwerk gedenken, fast so schlecht als die Deutschen. denen der Rang in Erbärmlichkeit wohl nur allein noch von dem Fuhrwerk streitig gemacht wird, in welchem ehemals Regulus zu Karthago den Berg herabkutschte. Und doch hat der Vater nur einen Platz für die Tochter genommen. Er selbst ritt auf einer ihm zuständigen elenden Mähre nebenher, die, um die Sache mit Fieldings und Butlers Ausdrücken zu erläutern, außer einigen anderen Eigenschaften, hauptsächlich das Knien mit ihrem Reiter gemein hat, nicht wie Bucephalus denselben bequem aufzunehmen, sondern ihn geschwind und unvermutet auf steinigem Boden abzusetzen. In diesem Zitat begegnet uns nun ein Phänomen, das Lichtenberg überhaupt dazu brachte, die Kupferstiche zu kommentieren und das er in seiner ersten Vorrede zu dem Unternehmen 1783 wie folgt reflektierte. Seine Berühmtheit verdanke Hogarth der Darstellung allgemeiner menschlicher Natur und der Sprache, die man in Lissabon so gut versteht als in Moskau. Allein außer diesen Zeichen, die seinen Werken die Verständlichkeit versichern, solange als sie dauern werden, bedient er sich, um denselben einen Reiz für sein Zeitalter besonders zu geben, einer Menge anderer, die mit der Zeit verlöschen werden. Und wohl zum Teil schon verloschen sind. Es ging Lichtenberg also unter anderem darum, das Verständnis von Hogarths Zeichensprache sicherzustellen, wohl wissend, wie schnell Anspielungen und Verweise, die jedem Zeitgenossen noch ganz klar erscheinen, der Nachwelt unverständlich werden können. Damit leidet zwar nicht die Verständlichkeit im Ganzen, behauptete Lichtenberg, aber unter Umständen doch im Detail. Deswegen wollte er die Bedeutung von so vielen Details wie möglich für die Nachwelt zum Gebrauch aufbewahren. Es soll mich unendlich freuen, schrieb er in der Vorrede, zu der dann ab 1794 erscheinenden ausführlichen Erklärung. Es sollte mich unendlich freuen, wenn der geringe Aufwand von freilich auch verweslichen Konserviermitteln, womit ich einige der vergänglichsten Teile von Hogarths Naturproduktionen in nachstehenden Blättern hinzuhalten gesucht habe, sie wenigstens einige Jahre weiterbringt. In der Tat waren Lichtenbergs Konserviermittel mitunter verweslich. Und so sind Lichtenbergs Texte inzwischen ihrerseits kommentierungsbedürftig. Um die Satire auf die Bequemlichkeit deutscher Postkutschen zu verstehen, muss man natürlich wissen, dass die Karthager den im ersten Punischen Krieg gefangen genommenen römischen Feldherrn Marcus Atilius Regulus nach verschiedenen Folterungen zuletzt in ein mit Nägeln ausgekleidetes Fass eingeschlossen und dasselbe den Berg hinuntergerollt haben. Die Verweise auf kniende Pferde in Werken von Samuel Butler und Henry Fielding lassen wir einmal dahingestellt. Nur so viel, er erwähnt, dass Bucephalus kniete, um seinen Herrn bequem aufsteigen zu lassen, während die Pferde in den Werken von Butler und Fielding ihre Reiter abwarfen, indem sie sich einfach plötzlich hinknieten in vollem Laufe. Und interessant daran ist, wie Lichtenberg ganz nebenbei einen Fehler von Samuel Butler, der behauptete, es sei Caesars Horse gewesen, was sein Reiter bequem aufsteigen ließ, verbesserte. Denn es war natürlich Bucephalos, das Pferd von Alexander dem Großen, wie sie und zweifelhaft wissen. Dass Lichtenberg seine Leserinnen und Leser in Gedanken stets mit auf seine virtuelle Exkursion nahm, bemerken sie spätestens, wenn er sie anspricht. Und Lichtenberg spricht den Leser oft an, zum Beispiel als ihn begleitenden Wanderer, durch die Stadt ebenso wie durch den Text, in den Lichtenberg sein virtuelles Reiseerlebnis verwandelte. Allerdings erzeugte Lichtenberg den Texteffekt einer gemeinsamen Wanderung durch die Straßen Londons oder seiner Vorstädte nur in Kommentaren zu Bildern, die im Freien oder eben auf der Straße spielen. In Interieurs spielende Szenen werden mit den Lesenden gemeinsam betrachtet, wie man ein Schauspiel im Kuckkastentheater gemeinschaftlich anschaut und diskutiert. Diese Rezeptionshaltung entspricht vollkommen den hogarthischen Kupferstichen, denn sie sind vom Autor als Dump-Shows, als stumme Schauspiele angelegt. Mein Wunsch war, so schrieb William Hogarth in einer autobiografischen Notiz, auf der Leinwand Bilder wiederzugeben, die den Aufführungen auf der Bühne gleichen, und ich hoffte, dass sie vom gleichen Standpunkt aus beurteilt würden. Mein Bild ist meine Bühne und Männer und Frauen sind meine Schauspieler, die durch gewisse Gesten ein stummes Schauspiel vorführen. Nebenbei gesagt, wenn wir gerade dieses Blatt haben, war Lichtenberg mit dem Gesicht des von dem jungen Burschen hier sitzen gelassenen Mädchens überhaupt nicht einverstanden. Ihm gefiel nicht, wie er im Taschenkalender auf das Jahr 1785 schrieb, dass es schon zu alt ist und überhaupt schöner sein könnte. Und wie er später meinte, auch sollte. In der dritten Lieferung der ausführlichen Erklärung, 1796, teilte er dann seinen Lesern mit, dass John Nichols in seinem Kommentar zu Hogarth sage, dieses Gesicht sei auf den ersten Abdrücken besser gewesen. Was auch stimmt, wie Sie hier sehen können. Ja, das ist die aus dem Druck der ersten Fassung. Und Sie werden jetzt es mit der zweiten Fassung vergleichen können, die ich daneben mache. Sie sehen, die zweite Fassung ist deutlich verunglückt. Was ist passiert? In der überarbeiteten Fassung hatte Hogarth die Sache wohl verschlimmbessert, wie Lichtenberg mit diesem schönen, von ihm geprägten Ausdruck zu dieser Stelle meinte. Im direkten Vergleich, den Sie Lichtenberg voraus haben, denn er kannte diese Fassung nicht, sieht man sehr gut, was damit gemeint ist. Hogarth wollte das Mädchen offenbar weniger gebeugt oder bucklig und kurzhalsig machen. Dafür ist jetzt aber jede anatomische Glaubwürdigkeit hin. Der viel zu kleine Kopf wirkt wie schief angeklebt. Riepenhausen, der Göttinger Nachstecher, hat bei seiner Kopie der Köpfe für den Göttinger Taschenkalender diesen Fehler verbessert. Dafür aber die Mutter noch hässlicher als im Original gemacht. Aber genug davon. Zurück zu Hogarths neuem Genre zwischen den Künsten, das er Modern Moral Subjects nannte, moderne Lebensbilder, wie man übersetzen könnte. Das waren moralische Geschichten aus dem urbanen Leben seiner Zeit. Im wahrsten Sinne des Wortes erzählt und daher auch Romanen vergleichbar. Die satirisch-moralischen Bildergeschichten in mehreren Stationen machten Hogarth mit einem Schlag berühmt und brachten ihm Ehren und Reichtum ein. Die bekanntesten dieser Gemälde- und Kupferstichserien sind die ersten beiden, The Harlot's Progress, in dem der Lebensweg eines jungen Mädchens vom Land gezeigt wird, der nach anfänglichem Glück als Mätresse besserer Leute in das Elend der Straßenprostitution und zu einem frühen Tod führt. Und The Rake's Progress, in dem der Lebensweg eines verschwenderischen Erbens über Luxus und Ausschweifung bis in den Schuldturm und ins Irrenhaus geschildert wird. Dann die spätere Serie Marriage à la Mode, in der das Unglück einer arrangierten Heirat in besseren Kreisen bis zum Tod beider Ehepartner erzählt wird. Und nicht zuletzt Industry and Idleness, wo die weiteren Lebensläufe eines fleißigen und eines faulen Lehrlings verfolgt werden. In Parallelmontagen. Hier die Titel, die Lichtenberg seinen Beschreibung dieser Serien im Göttinger Taschenkalender gegeben hat. In diesen Serien, sagt Mylius, Christlob Mylius, hier ist lauter Natur, Moral und Satire. Alles redet und alles ist Handlung. Und damit brachte er den realistischen und sittlichen Anspruch der zu sehr literarisch gedachten Bilderserien auf eine Formel. Ich weiß nicht, ob ein Lustspiel auf die gezwungenen Heiraten jemals so lehrreich ergötzen kann, als die 6 Kupferstiche, welche die betrübten Folgen einer gezwungenen Heirat vorstellen. Lehrreich ergötzen. Das war die Formel, auf die Horaz die Wirkungsabsicht der Dichter gebracht hatte. Aut prod esse volunt, aut delectare poete, aut simul, et jucunda et idunea dicere vitae. In der Tat hatte Hogarth sich aus dem goldenen Gefängnis eines aristokratischen Mäzenatentums der Malerei befreit und seine Kunst der bürgerlichen Moral die Dachse verschrieben, wie es gleichzeitig die englische Romankunst tat. Ach, war der Pinsel nicht lange genug, ja viel zu lange der Ausschweifung und dem Laster geweiht? Müssen wir nicht froh sein, wenn wir sehen, dass er endlich mit der dramatischen Dichtung wetteifert, um uns zu ergreifen, zu belehren, zu bessern und zur Tugend anzuhalten? So schwärmte Denis Diderot zum Lobe von Jean-Baptiste Greuze und seiner moralischen Malerei, doch er hätte diese Sätze auch auf Hogarth münzen können. So viel bin ich versichert, noch einmal Mylius, dass unsere Hausväter, Lehrherren, Richter und Kanzelmänner mit allen ihren Ruten, Karbatschen, Staubbesen und Höllen in den Gemütern junger Leute in Ewigkeit nicht so einen Eindruck machen werden, als des Herrn Hogarths 12 Kupferstiche von 2 Mitlehrlingen, wovon der Fleißige aus einem armen Jungen nach und nach zum Lord Mayor wird, der Faule aber ebenso allmählich an den Galgen kömmt. Ordnung, Fleiß, Sparsamkeit, Bescheidenheit und sozialverträgliche Klugheit propagierten Hogarths Kupferstiche. Und seine Moral ist mitunter so grob, wie es in Mylius' Vergleich mit den pädagogischen Instrumenten der Hausväter, Lehrherren und Richter anklingt. Ja, Ruten, Karbatschen, Staubbesen. Charles Baudelaire nannte Hogarths Moral brutal und rücksichtslos. Mildernde Umstände wurden nicht anerkannt. Das drückt einem das Herz ab. Den deutschen Aufklärern aber gefiel dieser moralische Rigorismus. Was Hogarth besonders berühmt gemacht, ist dieses, so Lessing: dass er in alle seine Gemälde eine Art von satirischer Moral zu bringen gewusst, die das Herz an dem Vergnügen der Augen teilzunehmen nötiget. Also was Baudelaire das Herz abdrückt, macht Lessing Vergnügen. Das ist auch ganz interessant, völkerpsychologisch gesehen vielleicht. Aber zunehmend sogar geriet auch das Sehvergnügen, von dem Lessing immerhin noch redet, aus dem Blick. Lichtenberg zum Beispiel interessierte sich überhaupt nicht für die spezifisch malerische Seite der Bilder. Er vermutete, dass Hogarths Ruhm, der seit dem späten 19. Jahrhundert auch auf seiner malerischen Faktur beruht, also Lichtenberg vermutete aber, dass Hogarths Ruhm sich allein den Werken von großer moralischer Tendenz verdanke. Der englische Hogarth-Kommentator John Nichols erwähnte Lessings Augenlust denn auch gar nicht mehr und meinte, Hogarth hätte seinen Pinsel ganz zum Werkzeuge der Sittlichkeit und Belehrung gemacht. Und so verschwand allmählich aus dem Bewusstsein mindestens seiner deutschen Rezipienten der Maler hinter dem Schriftsteller William Hogarth, in dessen in Kupfer gestochenen Romanen und Schauspielen man gern blätterte. Lichtenberg betrachtete die hogarthischen Kupferstichserien als Mischung zwischen Komödie und Roman, in der das bürgerliche Alltagsleben auf satirisch-komische Weise verhandelt wird. Als Erklärer beschaut und behorcht er entsprechend die Bilder. Natürlich wusste Lichtenberg, dass er Kupferstichserien betrachtete. Aber er belebte seine Beschreibungen mit einer Laune, die der Hogarth angeblich entspreche. Sein Ziel war, hat es der Göttinger Kunsthistoriker Karl Arndt einmal gesagt, schlagendste Vergegenwärtigung. Der Leser wird buchstäblich zum Augen- und Ohrenzeuge dessen, was Hogarth schildert. Zum Beispiel bei dem Streit zweier Ärzte im Sterbezimmer der Harlot, also im 5. Blatt von Das Leben einer Liederlichen. Ich zitiere Lichtenberg aus dem Göttinger Taschenkalender. Wie ruhig und mit wie vieler Überzeugung der Repräsentant der aufblähenden Krankheiten auf seine Mixtur mit dem Stock, den er etwas über der Mitte fasst, hinweist. Man sieht die Worte, die er spricht. Mein Gott, so glauben Sie mir doch auf mein Wort. Hingegen die Schwindsucht empfiehlt ihre Pillen mit Heftigkeit. Es fällt sogar der Stuhl hinter ihr um und eben des heftigen Antritts wegen, den die Stimme genommen haben muss, ehe sie vorne herausfuhr, wagt es der Erklärer nicht, die Worte herzusetzen, in die sie überging, ob er sie gleich ebenfalls zu sehen glaubt. Ich weiß nicht, ob Sie die Worte sehen, die der dünne Arzt dem dicken Arzt entgegenschleudert. Lichtenberg glaubte, sie gesehen zu haben, verrät uns aber nicht, wie sie lauten. Tatsächlich hörten und sahen die Lesenden des Kalenders aber nichts. Der erste Jahrgang mit einer Erklärung von Hogarths Stichen im Göttinger Taschenkalender war nicht bebildert. Lichtenberg ging es anfänglich mit seinen Beschreibungen also darum, vor dem inneren Auge und Ohr der Lesenden diese Szene in ihrer optischen und akustischen Realität gegenwärtig werden zu lassen. Etwas einfacher hatte er es dann bei der Beschreibung solcher Stiche, die durch Riepenhausens Kopien der vorzüglichsten Köpfe aus der Geschichte illustriert waren. Zum Beispiel bei dem 5. Blatt aus dem Leben eines Liederlichen. im Göttinger Taschenkalender auf das Jahr 1785. Hier kann er sich unter Verweis auf das bei Riepenhausen noch schafsmäßiger als bei Hogarth aussehende Gesicht kurz fassen. Den Küster glaubt man sein Amen plöken zu hören. Dass die Kalendererklärungen durch Nachzeichnungen der wichtigsten Köpfe illustriert wurden, hatte seinen Grund nicht nur darin, dass man dann trotz des kleinen Formates die Protagonisten der Szenen im Porträt vorstellen konnte, sondern auch in einer speziellen Vorliebe Lichtenbergs. Die Gesichter der gemeinen Leute auf einer Straße anzusehen, ist jederzeit eines meiner größten Vergnügungen gewesen. Keine Zauberlaterne kommt diesem Schauspiel gleich, notierte sich der junge Lichtenberg noch in England. Diesem Vergnügen ging Lichtenberg auch bei seinen Ausflügen durch die hogarthische Bilderwelt nach. Dabei ist erstaunlich, wie wenig Lichtenberg gleichwohl konkret zu den äußeren Merkmalen der Gesichter sagte. Insofern sind seine Beschreibungen tatsächlich eine Art Anti-Lavata, wie Ernst-Peter Wiekenberg das einmal sagte. Johann Caspar Lavata hatte bekanntlich Physiognomien ausgedeutet, auch hogarthische. Hier haben Sie ein Blatt mit, auch wie bei Riepenhausens Sachen, mit hauptsächlich Köpfen aus der Serie Industry and Idleness. Lichtenberg aber betätigte sich nicht als Physiognom, sondern als Pathognom. Also als jemand, der nicht die Gesichtszüge, sondern den Gesichtsausdruck im Kontext einer Situation beobachtet. Wenn man Lavater einen Geographen des menschlichen Angesichts nennen wolle, so müsse man Lichtenberg den Topograph desselben nennen, meinte Johann Joachim Eschenburg. Also auch die Höhen und Tiefen der Landschaft ausdeutenden Wissenschaftler. Das liegt nicht zuletzt daran, dass Lichtenberg, wie gesagt, die Gesichter im Kalender zwar in den Nachzeichnungen isolierte, aber nicht in seinem Text. Riepenhausen musste im Auftrag Lichtenbergs die hogarthischen Kupferstiche zerstückeln. Die Lesenden sollten sie aber unter Anleitung Lichtenbergs vor ihrem inneren Auge wieder zusammenfügen. Ob Lichtenbergs Kommentare dem Wiederergänzen zum Ganzen immer so nützlich waren, wie er hoffte, ist fraglich. Doch war dies zumindest die Absicht des Kommentators. Denn er erklärte die Einzelheiten immer aus und in Kenntnis des Ganzen. Und zwar sowohl des ganzen Bildes als auch des ganzen Oeuvres. Sowieso müsse man jedes Blatt eigentlich ganz sehen, denn Hogarths Werke hätten mit den Werken der Natur gemein, dass nichts bei ihnen ohne Absicht ist, dass es also keine unwichtigen Details gibt. Besonders einsichtig ist das bei den großen, figurenreichen Einzelblättern, die Lichtenbergs Lieblingsblätter waren. Herumstreifende Komödianten bzw. Komödiantinnen, die sich in einer Scheune ankleiden, und Ausmarsch der Truppe nach Finchley. Also diese beiden waren Lichtenbergs Lieblingsstiche. Bei diesen könne man in dem Tumult, wie Lichtenberg sagt, also wieder das Getöse, leicht etwas übersehen. Diese Blätter enthalten so viele Gegenstände oder Personen, dass man als Kommentator mit der Beschreibung und Ausdeutung gar nicht fertig werde, schrieb Lichtenberg. So bemerkte er erst bei der Niederschrift seiner Beschreibung des Ausmarsches der Truppen nach Finchley, dass er bei der Auswahl der von Riepenhausen zu stechenden Köpfe überflüssigerweise den eines kleinen, schlauen, Schornsteinfegerjungen markierte, zu dem ihm tatsächlich dann nicht viel einfiel. Statt den eines kleinen Kindes, dessen Unschuld mit dem benachbarten Fratzengesicht wirkungsvoll kontrastieren würde. Während seiner Beschreibung gab Lichtenberg dann genau an, ob und wie die Köpfe zusammengehören, dass nämlich der nicht nachgezeichnete Kinderkopf zwischen dem Kopf 2 auf Nachstich B und dem Kopf 2 auf dem Nachstich D gehöre. Und jetzt müssen Sie vor Ihrem inneren Auge das Bild in hogarthischem Sinne wieder zusammensetzen. Am Ende der Beschreibung des größten Stichs, den Hogarth je anfertigen ließ, trägt Lichtenberg noch 2 Informationen nach, die er bei Besprechung 2 Figuren am Anfang vergessen habe zu erinnern. Tatsächlich entnahm er sie dem Kommentar von John Nichols, den er nach erfolgter Beschreibung offenbar noch einmal zu Rate zog. Ein ähnliches Phänomen begegnet bei der Beschreibung der herumstreichenden Komödianten. Nachdem er den Stich links beginnend in einer Kurve durch Mittel- und Hintergrund nach rechts vorne und zurück in den mittleren Vordergrund durchgegangen war, ja, also er liest, so wie wir auch Texte lesen, von links nach rechts, so lesen wir auch üblicherweise Bilder und Romane. Also nachdem er dies gemacht hatte und dann noch auf 2 Details im Hintergrund verwies, entdeckte er auf dem Stich oder in dem zu Rate gezogenen Buch von John Trusler für die Lesenden ein winziges Detail unter dem Dach. Soeben erblicke ich noch ganz oben in der Scheune unter dem Theaterapparat 2 Gesichter unter einem Wolkenkranz mit der Überschrift Ödipus Jocasta. Dr. Trusler, der ein Buch Hogarth Moralized geschrieben hat, will, dass er, also Hogarth, damit auf das blutschänderische Leben dieser Komödianten angespielt habe. Das ist es aber sicherlich nicht. Es ist schon drollig genug, dass Ödipus und Jocasta wie ein paar Mumien dort hinten hervorblicken. Wer den Hogarth erklären will, muss sich ganz in seine Laune zu versetzen wissen. Das wird ihn oft sicherer leiten als alle Scholiasten. Hogarth konnte schlechterdings in einem Stück, das ganz dem unschuldigen Lächeln geheiligt ist, nicht mit einem Gedanken hervorkommen, der mit einem Male durch das Abscheuliche, was er enthält, allen Eindruck stört. Sind diese Leute Blutschänder, so lacht kein Mensch mehr über sie. Man verabscheut sie. Also in diesem Zitat begegnen 2 Phänomene, auf die ich zum Schluss noch kurz eingehen möchte. Erstens, Lichtenbergs kompetitiver Eifer, mit dem er sich mit den Kommentaren seiner Vorgänger auseinandersetzt. Ja, diesen zeigte er schon in den Kalendererklärungen, die zwischen 1783 und 1795 erschienen sind, und noch entwickelter offenbart er sich in der ausführlichen Erklärung, die zwischen 94 und 99 erschien, wo er öfters die verschiedenen Meinungen abwägend referiert, um schließlich einer von ihnen eine höhere Glaubwürdigkeit zuzusprechen oder noch eine weitere abweichende eigene Deutung daneben zu stellen. Immer aber ohne das autoritative Gebaren der bisherigen Ausleger. Besonders freute sich Lichtenberg, wenn seine Vorgänger völlig uneins oder ratlos waren. Ein Teil des Vergnügens, das die Betrachtung der unsterblichen Werke unseres Künstlers gewährt, hängt, so wie bei der von Werken der Natur, mit von der Übung eigener Kraft ab, die noch dabei statthat. Bei dem vierten Blatt aus dem Leben des Liederlichen bemerkte Lichtenberg in der Kalendererklärung: feinste Satire, die wohl von wenigen ganz bemerkt werde, selbst wenn sie England kennen. Dabei geht es um eine Inschrift, die Blacks lautet, und eine Inschrift, die Whites lautet, und die ganz offensichtlich kontrastieren. Anschließend erläuterte er die Satire en Detail, also in der Gruppe dieser Gassenlümmel spiegelt sich das Verhalten der besseren Gesellschaft, die in diesem Whites genannten Lokal ihr Unwesen treibt, um dann mit hörbarem Stolz zu schließen: der Kommentator Gilpin hat von alledem nichts bemerkt, aber ich, Lichtenberg, schon. In der Kalendererklärung zum dritten Blatt der Heirat nach der Mode stellte Lichtenberg fest, wie unverständlich die Hauptszene ist. Die Erklärungen, die ich davon gelesen oder gehört habe, weichen sehr voneinander ab, und alle haben etwas an sich, das niemanden befriedigen wird, der sich mit dem Genie des Mannes im Ganzen bekannt gemacht hat. Da es hier an bestimmten Nachrichten fehlt und niemand genau zu sagen weiß, was Hogarth wirklich hat sagen wollen, so ist wohl diejenige Erklärung die beste, die uns etwas angibt, was ein Mann wie Hogarth hätte sagen können. Und als derjenige, der am besten wusste, was Hogarth uns hätte sagen können, fühlte sich Lichtenberg wegen gleichgelagerter Laune und verwandtem Humor allerdings. Und er wurde von den Zeitgenossen dafür auch anerkannt. Einer der besten Kenner der englischen Kultur seiner Zeit wollte Lichtenberg gern das Monopol zur Erklärung der hogarthischen Kupferstiche erteilen. Und nun noch der zweite Punkt, auf den ich aufmerksam machen wollte, anlässlich dieses Zitates über Ödipus und Jokasta, was ich Ihnen vorlas. Das sind Lichtenbergs Idiosynkrasien. Warum, frage ich Sie, sollte man nicht über das möglicherweise inzestuöse Liebesleben wandernder Theatertruppen satirisch herziehen? Doch über so etwas hätte Lichtenberg gar nicht lachen können. Nicht nur, weil das Thema bis heute heikel ist. Es scheint eher so, als fühlte sich Lichtenberg durch so etwas Abscheuliches persönlich angegriffen. Hat dies etwas mit Lichtenbergs bekanntlich sehr innigen Liebe zu seiner Mutter zu tun? Jedenfalls erregte sich der Kommentator ziemlich, als er den faulen Gesellen auf dem fünften Blatt von Industry and Idleness das Hörnerzeichen gegen seine abgehärmte Mutter machen sah. Das nun sei eine Bosheit, die schon allein des Galgens wert wäre. Das scheint mir dann doch eine auffällig überzogene Reaktion. Und überdies ein Missverständnis, das Lichtenberg in der ausführlichen Erklärung korrigierte. Ein vergleichbarer Fall ereignete sich bei Lichtenbergs Besprechung von The Distressed Poet, der Dichter in Not. Lichtenberg hielt diese Satire oder die Satire in diesem Blatt für völlig verfehlt. Und zwar, weil ihm die Hauptstütze vernünftige Belehrung fehle. Das kann man nun wirklich nicht sagen. Das Blatt ist eine Satire auf falsch verstandenes Literatentum, das durch Selbsttäuschung und Unvermögen gekennzeichnet ist. Ein aristokratisches Ideal wird hier von einem betont bürgerlichen Standpunkt aus verspottet. Man kann an verschiedenen Sachen sehen, dass dieser Dichter einem aristokratischen Literaturideal nacheifert und das aber nicht kann, was man auch an verschiedenen Sachen dort sehen kann. Also die anspielungsreichen Details hätten eine genauere Betrachtung durchaus gelohnt. Und in neueren Werken über Hogarth können Sie das auch nachlesen. Es war nicht der Mangel an bürgerlich-aufklärerischer Moral, der Lichtenberg störte, glaube ich. Er fand es nur kaum auszuhalten, dass Hogarth ein junges, nicht hässliches und dem Anscheine nach unschuldiges Weib, die rechtschaffen und brav die Gedankenstriche in ihres Mannes Beinkleidern mit Nadel und Faden auszufüllen, beschäftigt ist, hier zum Spott beibringt. Mit anderen Worten, er sah in der Gattin des Poeten sein Frauenideal, das er nicht satirisiert haben wollte. Offensichtlich hatte sich Lichtenberg verliebt. Und diese Verliebtheit hatte ihn blind gemacht. Friedrich Ludwig Bauterweg, der wahrscheinlich die 6. und 7. Lieferung der ausführlichen Erklärung bearbeitete, empfahl denn auch, sich nicht durch das hübsche Gesicht der Frau Dichterin bestechen zu lassen und machte auf die Mängel ihrer Hauswirtschaft und ihres Charakters aufmerksam. Anhand verschiedener Stellen und Details auf dem Bild, die ich hier eingekreist habe und die Lichtenberg offenbar nicht sehen wollte oder konnte. Also, Lichtenbergs Hogarth-Kommentar war für den Verfasser nicht nur eine philologische Aufgabe oder ein der Familie wegen unternommenes Erwerbmittel, sondern eine mitunter hochemotionale Angelegenheit. Das Erlebnis der Bilderklärung war für ihn die angenehmste Zurückerinnerung an die glückliche Londoner Zeit 1774-75. Das Umherschweifen in Hogarths Kupferstichwelt machte ihn vermutlich erneut glücklich. Verräterisch ist eine Passage in der Erklärung des 3. Platz aus der Serie Die Tageszeiten. Dort lobt Lichtenberg nicht nur die Genauigkeit der zeichnerischen Wiedergabe des Orts. Ein schwüler Septemberabend an einem Ort außerhalb der Stadt. Gemeint ist Sadler's Wells, ein Ausflugsziel, Biergarten, Gesundheitszentrum und noch mehr. Obgleich der Erklärer dieser Blätter nur etwa 3 Abende an diesem Ort zugebracht hat, so glaubte er sich dennoch wie zu Hause, als er diesen Kupferstich das erste Mal erblickte. Er scheint ihm daher auch in einer Camera Obscura gezeichnet. Bei Betrachtung dieses Kupferstichs fühlte er sich wie zu Hause. Zu Hause in seiner eigentlichen Heimat, auf der britischen Insel, in oder bei London. Danke.
Das war der Vortrag »Dieses Blatt muss man ganz sehen. Lichtenberg zerlegt Hogarth«. Es referierte Professor Dr. Arndt Beise von der Universität in Fribourg. In der nächsten Woche geht es dann weiter mit dem Theologen Professor Dr. Markus Matthias von der Universität Amsterdam-Groningen. Er spricht zum Thema »O lieber Gott, etwas aufs Zettelchen«, Naturwissenschaftler zwischen Kinderglauben und Pantheismus. Beginn der Vorlesung ist am Dienstag um 18.15 Uhr in der Aula am Wilhelmsplatz. Die Aufzeichnung hören Sie dann am Mittwoch um 12 Uhr bei uns im Stadtradio auf der 107,1.